Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen bei Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und heute zu Gast ein Unternehmer mit Wurzeln im Bankgeschäft und Fokus auf strukturierten Akquisitionsfinanzierungen im Small-Cap-Segment. Nach Stationen bei der Deutschen Bank und Compion verantwortet er heute mit seiner eigenen Firma Just Finance anspruchsvolle Transaktionen mit dem Anspruch, Kommunikation zwischen Unternehmern und Finanzierern neu zu denken. Wir sprechen über die Akquisitionsfinanzierung auf Augenhöhe, Klarheit im Prozess und den Transfer von seiner Leistungssportmentalität ins Beratungsgeschäft. Ja, und hiermit herzlich willkommen, Markus Raum.
Vielen Dank, freue mich, da zu sein.
Hol uns mal ganz kurz ab. Dein Weg begann ja im klassischen Firmenkundengeschäft bei einer Bank damals. Ja, was hast du da schon über den Mittelstand und Finanzierungen lernen dürfen?
Also ganz, ganz viel. Ich hatte eine tolle Zeit in der Deutschen Bank, danach bei Compeon. Eine Sache, die mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist, der Kunde, der Kreditnehmer darf kein Bittsteller sein. Das ist ganz wichtig, das zieht sich durch unseren Gesamtprozess durch. Ganz einfach ist es nicht, aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass sich die Banken oder die Finanzierer im Allgemeinen als strategische Partner positionieren. Das klingt immer wie eine Floskel, es ist aber schwieriger als gedacht. Aus meiner Sicht ist Verbindlichkeit im gesamten Finanzierungsprozess und auch das Vertrauen in beide Richtungen extrem wichtig.
Super wichtiger Punkt, glaube ich, gerade auf Beraterseite. Das, was man predigt, sollte man dann auch tun. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück. Du kommst ja aus dem Leistungssport. Sehr, sehr spannend. Ich hatte es gerade in der Anmoderation schon gesagt. Was hast du gemacht und wie hat dich das Ganze geprägt?
Ja, was habe ich gemacht? Ich war leider kein Leichtathlet oder sowas. Also ich habe American Football gespielt in der Jugendbundesliga, war über 7 Jahre auch in der Bundesliga Trainer, bin jetzt Mitinhaber eines professionellen American Football Teams in Düsseldorf. Das macht viel Spaß und es gibt extrem viele Parallelen zum Job. Das muss man wirklich so sagen.
Sehr spannend. Also noch so eine kleine Nebentätigkeit, um der Leidenschaft nachzugehen. Läuft Just Finance schon so gut, dass man ein eigenes Team hat? Oder?
Just Finance läuft gut, aber wir sind noch nicht der Namensgeber des Teams, okay, sozusagen. Aber wir sind kleiner Sponsor. Relativ kleinen Umfang. Aber ja, es ist ein Leidenschaftsprojekt. Also für den Sport, für die Fans, die Spieler, die Trainer, die man nahezu alle noch aus der Historie kennt. Und natürlich für die Stadt.
Schön, super spannend. Gehen wir mal in medias res. Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die heutzutage zur Nachfolge anstehen, mehrere hunderttausend in den nächsten paar Jahren. Wir arbeiten ja auch auf dem einen oder anderen Thema zusammen, ob jetzt eine Privatperson eine Nachfolge macht im Rahmen von einem MBI oder einen Private Equity Investor Unternehmen kauft oder kleinere Unternehmen im Rahmen von Buy-and-Build-Strategien heutzutage erworben werden. Also da ist ja trotzdem Trübsal, was oftmals wirtschaftlich geblasen wird, und auch die Deals, die durchaus momentan ein bisschen langsamer laufen als sonst, doch noch einiges in Bewegung im Markt. Und du bist da ja als Finanzierer mittendrin, weil ja in der Regel sowas auch nicht aus der eigenen Tasche gekauft wird, sondern eben auch eine Bankfinanzierung eine Rolle spielt. Wie findet man denn heutzutage den richtigen Finanzierer für eine Small-Cap-Transaktion?
Wie findet man den richtigen Finanzierer? Es ist gar nicht so leicht. Also dazu muss man vielleicht sagen, wir sind im Micro- und Small-Cap-Segment tätig. die meisten strukturierten Finanzierungsabteilungen der Großbanken stehen für die Deals in der Größenordnung leider nicht zur Verfügung, weil die Ticketgrößen zu klein sind. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt knapp 1000 Regionalbanken in Deutschland. Das sind Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und wenn du jetzt PE aus München bist und in Ostdeutschland dein Target sitzt, was du akquirieren möchtest, ist es natürlich alles andere als leicht, den passenden Finanzierungspartner zu finden. Je nach Größenordnung gibt es da viele Unterschiede. Für uns ist es natürlich so, wir machen den Job seit über 10 Jahren. Wir kennen Leiter, Bereichsleiter der Firmenkundenabteilung, sind regelmäßig auf Deals, arbeiten gemeinsam und können da natürlich dann mit Rat und Tat gut zur Seite stehen.
Jetzt hast du ja nach den Stationen bei der Deutschen Bank und Compion dann entschieden, deine eigene Finanzierungsberatung zu gründen mit Just Finance. Hol uns mal ein bisschen ab, was dich dazu bewegt hat.
Ja, sehr gerne. Vielleicht vorweggestellt, wir hatten nie die intrinsische Motivation, selbstständig zu sein. Aber wenn man in den LBO-Markt in Deutschland und darüber hinaus schaut, ist es natürlich so, dass Finanzierungsberatung der Debt Advisory gang und gäbe ist auf großen Deals und das extrem gut funktioniert. Also die Synergie zwischen Finanzierungsberater, unabhängiger Finanzierungsberater und den Banken, die es am Ende des Tages finanzieren, das funktioniert sehr gut. Im Small-Cap-Bereich gab oder gibt es sowas eigentlich nicht oder nur sehr rudimentär, vielleicht mal in einer speziellen Region, aber nicht flächendeckend. Und da haben wir uns dann länger mit dem Thema beschäftigt und viele Kunden kamen auch auf uns zu sagen, Mensch, ja, ihr macht das super, ihr habt eine sehr, sehr gute Kundenbasis, ein tolles Netzwerk zu Finanzierungspartnern. Warum macht ihr das eigentlich nicht selbst? Ja, und dann haben mein Team und ich uns mehrere Wochen eingeschlossen während Corona überlegt und dann für uns auch die Entscheidung getroffen. Das ist ein super Schritt. Wir glauben, dass wir dem Mittelstand verpflichtet sind. Wir können supporten mit unserem Know-how. Aber to be honest, wir wollten das Wissen auch tendenziell dann eher für unsere Kunden nutzen und nicht für die Banken. Natürlich soll das nicht zum Nachteil, sondern eher von Vorteil für die Banken sein. Aber das ist im Endeffekt der Grund, warum wir den Schritt gegangen sind und Just Finance gegründet haben.
Und jetzt hast du vorhin schon erwähnt, also ihr habt ein großes Netzwerk. Practice what you preach ist auch so ein Motto von euch, also Verbindlichkeit. Ich kenne es ja, wie gesagt, aus unserer Zusammenarbeit auch. Was sind so die Unterscheidungsmerkmale, die Just Finance ausmachen am Markt?
Also mein alter Chef hat immer gesagt, wir haben unser Ohr auf der Schiene. Also wir wissen, welcher Finanzierungspartner in welcher Region, in welcher Größenordnung, mit welchen Kriterien finanziert. Egal, ob wir über das Thema Eigenkapitalsicherheiten, persönliche Haftung, ja, im Small-Cap-Bereich ein Riesenthema sprechen. Das ist auf der einen Seite, dort haben wir unser Netzwerk und wissen wirklich, was geht und was nicht. Auf der Kundenseite ist es so, da wollen wir einfach mit Verbindlichkeit und Zug zum Tor unseren Mehrwert leisten. Also jeder kennt es, jeder hat schon mal mit Banken in unserem Segment gearbeitet und ja, ich will hier kein Bankenbashing betreiben. Also die meisten Banken sind extrem gute Partner von uns, mit denen wir sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Aber es ist sicherlich schon mal vorgekommen, dass du irgendwie 2, 3, 4 Wochen auf eine Rückmeldung einer Bank wartest und das darf einfach nicht passieren. Und das ist auch unser Qualitätsanspruch, mit dem wir jeden Tag zur Arbeit gehen, den wir natürlich auch ins Team tragen, ja, weil auch unser Team ist eigentlich aufgebaut wie ein American Football Team. Also wir haben, sage ich mal, unsere Zahnräder, die ineinander greifen, ja, und wir sind nur so stark wie das schwächste Glied. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, das ist das, wie wir es machen. Also am Ende des Tages Verbindlichkeit, eine klare Kommunikation, und am Ende des Tages natürlich der Erfolg der Transaktionen.
Jetzt nehmen wir mal, du hast vorhin schon Large-Cap-Deals angesprochen, wo das natürlich gewissermaßen anders läuft. Jetzt gehen wir mal wirklich in das Micro- und Small-Cap-Segment rein. Also klassische Akquisitionsfinanzierung kann, wie gesagt, ja ein Privatmensch sein am Ende. Es kann ein professioneller, institutioneller Investor sein. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt gerade momentan so die Herausforderungen, um so einen Small-Micro-Cap-Deal erfolgreich zu finanzieren? Also was Strukturen angeht, vielleicht auch manche Wünsche von Investoren etc. pp.
Zwei große Herausforderungen und die sind leicht unterschiedlich, je nachdem, wer sozusagen unser Kunde ist. Wenn es wirklich die Privatperson ist, im Rahmen eines Management-Buy-Ins, Management-Buyouts oder ähnliches, muss man schon sagen, sind die Finanzierungen regelmäßig eng auf Kante genäht. im Hinblick auf den möglichen Eigenkapitaleinsatz, im Hinblick auf die Sicherheiten, die die Bank fordert und natürlich das Thema Leverage. Also der Verschuldungsgrad in vielen Transaktionen ist relativ hoch. Da ist es umso wichtiger, dass die Finanzierungsstruktur, die Dealstruktur natürlich dann auch in enger Zusammenarbeit mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind FTD-Anbieter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, vernünftig ausgearbeitet wird, damit man der Bank ein Konzept vorstellen kann, was in sich schlüssig ist, aber auch tragfähig ist unter Finanzierungsaspekten. Bei unseren professionellen Käufern, also PEs, Beteiligungsgesellschaften, Family Offices, da heißt es so, dass unsere Kunden natürlich den Anspruch an eine LBO-typische Finanzierung haben, was auch richtig ist, das aber natürlich mit der Realität in der Bankenlandschaft nicht immer 1:1 gematcht werden kann, weil die Banken, je kleiner der Deal wird, desto herausfordernder wird, sage ich mal, diese Zielsetzung, die man in der LBO-typischen Finanzierungsstruktur erreichen möchte, erreichen kann. Das funktioniert, aber auch nicht mit allen Finanzierungspartnern, muss man sagen.
Also es gibt schon einen gravierenden Unterschied zwischen, sage ich mal, dem Privatmann, der jetzt investiert, und wahrscheinlich dem professionellen, institutionellen Investor. Jetzt hört man ja auch viel so aus dem Immobilienbereich, so 110% geht nicht mehr. Es sind jetzt schon mal irgendwie ein bisschen Eigenkapital, ist schon notwendig. Du hast es jetzt ja gerade eben auch gesagt. Wie sieht denn, wenn jetzt, wie gesagt, unter der Zuhörerschaft zum Beispiel jemand wäre, der Privatmann, Privatfrau ist und ein Unternehmen übernehmen wollen würde, wie sieht denn so eine klassische Struktur für so jemanden dann aus?
Ja, sehr gute Frage. Also da gibt es, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch. Jeder Case ist individuell. Wenn du jetzt eine Bank fragst, wird die dir sicherlich sagen, ja, irgendwas zwischen 30% und 50% Eigenkapitaleinsatz wäre super. Das können die wenigsten Privatpersonen leisten. Sicherlich ist irgendwo ein gewisser Eigenkapitaleinsatz notwendig und auch sinnvoll, weniger für die Tragfähigkeit der Finanzierung, sondern um einfach das Commitment des Käufers auch zum Ausdruck zu bringen. Und das dann immer im engen Spannungsfeld mit dem Thema persönliche Haftung. Also je mehr Eigenkapital du einbringst, desto weniger persönliche Haftung ist im Zweifel notwendig. Also so kann man es strukturieren. Je mehr Eigenkapital man einbringt, desto eher besteht vielleicht auch die Möglichkeit, das ist natürlich immer der Wunsch in unsere Richtung, dass man die persönliche Haftung komplett außen vor lässt oder möglichst reduziert auf einen angemessenen Betrag. Also ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 15% und 20% Eigenkapitaleinsatz in einer solchen Struktur ist sicherlich zielführend. Viel wichtiger ist am Ende des Tages, dass der Kapitaldienst an die finanzielle Bank gewährleistet ist.
Also sprich, saubere Unterlagen im Sinne eines integrierten Finanzmodells in die Zukunft, das sind ja auch die Themen, wo wir hier und da zu tun haben, das ist halt extrem entscheidend, wo ich dann auch darstellen kann, okay, der Cashflow reicht, um am Ende auch die Annuität sozusagen zu bedienen oder das, was halt an Cash an die Bank am Ende jährlich, quartärlich, wie auch immer fließt.
Absolut, und das fordern auch die Banken immer mehr. Also wir sagen immer Substanz vor Story. Also die schönste PowerPoint-Präsentation der Welt hilft nichts, wenn die Wirtschaftlichkeit hinter dem Projekt nicht steht und nicht gewährleistet ist. Von daher, also so das Thema integrierte Finanzplanung sind für eine gute Vorbereitung einer Akquisitionsfinanzierung einfach zwingend notwendig.
Das ist generell so ein Phänomen, glaube ich, bei Deals gerade momentan, dass die Substanzrelevanz deutlich zunimmt aus meiner Sicht, auch wenn es um Exits und so geht. Das ist wirklich wahnsinnig spannend, was du da ansprichst. Sprich jetzt nicht irgendwie 40 Hochglanzfolien mit Schwieblabla herstellen, sondern lieber die Zeit ins integrierte Financial Model stecken und in einem Call mit der Bank dann dadurch führen, wäre jetzt so die Prämisse wahrscheinlich. Ne?
Absolut, Number Crunching, ja, also wir entwickeln im Rahmen unseres Prozesses, also vielleicht kann ich das auch einmal kurz beschreiben, ist es ja nicht so, dass wir einfach mit unseren Kunden ins Gespräch gehen und dann das Finanzierungsvorhaben über den Zaun werfen und warten, welche Finanzierungsangebote zurückkommen. Also wir strukturieren ja die komplette Finanzierung auf Basis von Kapitaldienstrechnungen, auf Basis von Kreditprozessen der jeweiligen Banken. Dafür brauchen wir je nach Umfang immer so 2 bis 3 Wochen, bis wir sozusagen an den Start gehen. Das bedeutet aber auch, dass wir innerhalb von 10 bis 14 Tagen indikative Termsheets der finanziellen Banken vorliegen haben. Und das ist natürlich normalerweise der Prozess, wo sich unsere Kunden drum kümmern müssten, wenn sie keinen Finanzierungsberater im Prozess haben.
Nochmal ein Wort zur Struktur, dass wir das Thema abrunden. Wir hatten jetzt vorhin erwähnt, Eigenkapitalanteil gewisser ich weiß nicht, kann man dann Prozentsatz nennen, was Übel das vorhin sagt, die Banken wollen 30-50%, das ist jetzt beim Kaufpreis von ein paar Millionen dann schwierig, das hat im Zweifel niemand. Gibt es irgendwo so eine grobe
Richtung, was machbar ist? To be honest, also wir strukturieren sehr viele Finanzierungen, wo irgendwo der Eigenkapitaleinsatz bei 15-20% angesiedelt ist und das funktioniert auch.
Und was ja in der Strukturierung auch noch eine Rolle spielt, sind ja, oder es spielen viele Dinge eine Rolle, aber zwei so Kernmechanismen ist zum einen der Earnout und zum anderen ja der Vendorlohn, der entsprechend noch genutzt werden kann. Vielleicht runden wir es noch kurz ab und sagst du noch ein paar Worte dazu?
Ja, gerne. Also ich glaube, das Thema Verkäuferdarlehen, also Vendor-Loan ist sehr, sehr wichtig. Sieht man in fast jeder Transaktion momentan, die wir begleiten, was aber extrem wichtig ist. Es gibt einen Unterschied im Verkäuferdarlehen. Aus Sicht der finanzierenden Bank wird es als Finanzverbindlichkeit angesehen oder als wirtschaftliches Eigenkapital. Und das hat mit der Laufzeit des Vendor-Loans zu tun. Also idealerweise läuft das Verkäuferdarlehen immer etwas länger als die Bankfinanzierung und es gibt eine sogenannte qualifizierte Rangrücktritts- und Darlehensbelassungserklärung, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass nahezu jede Bank, die hier in Deutschland aktiv ist, das Verkäuferdarlehen auch als wirtschaftliches Eigenkapital deklariert, was extrem hilfreich ist. Ansonsten ist es einfach eine andere Art der Finanzierung im Sinne der Finanzverbindlichkeiten. Was viele unserer Kunden natürlich immer interessiert ist, kann ich nicht einfach nur ein Verkäuferdarlehen in die Transaktion strukturieren und damit mein Eigenkapital reduzieren? Also ja, reduzieren vielleicht, gänzlich aushebeln, nein, weil dann natürlich das Commitment des Käufers einfach fehlt. Earnouts sind einfach eine super Gelegenheit. Ich glaube aber für beide Seiten, Sascha, da kennst du dich ja auch aus, auf der Käuferseite und auch auf der Verkäuferseite, um ja so ein bisschen das Thema Kaufpreislücke zu schließen.
Verstanden. Ich glaube, dann haben wir es abgerundet, ne? Eigenkapital, wirtschaftliches Eigenkapital, wo man mit Sicherheit ein bisschen was machen kann. Skin in the Game ist trotzdem wichtig, sonst macht die Bank im Zweifel nicht. Aber es gibt auch, wie gesagt, die Banken da draußen, die willig sind, gute Deals, die mit viel Substanz vorbereitet sind, eben auch zu finanzieren. Wie gesagt, wir haben das ja selber auch erlebt bei unseren Investmenttätigkeiten. Ich glaube, wenn man es vernünftig vorbereitet, dann kriegt man es im Zweifel auch irgendwie hin. Und gerade dadurch, dass ihr das Bindeglied ja dann auch seid in das Bankennetzwerk rein, wo ja dann normalerweise unglaublich viel Zeit drauf geht, wenn ich jetzt irgendwie mit 50, 60 Banken sprechen muss, bis ich da jemanden an die Strippe kriege. Ich glaube, das ist schon
nichts. Bitte nicht mit 50, 60 Banken sprechen. Also das ist auch, wir sind natürlich regelmäßig auch mit Beteiligungsgesellschaften oder auch mit strategischen Käufern im Austausch und wir stellen immer die Frage, ja Mensch, mit welchen Bankenkapitalgebern habt ihr denn schon gesprochen? Und seltenst kommt es natürlich vor, dass man sagt, wir haben noch mit gar keinem gesprochen. Es ist aber auch schon mal vorgekommen, dass wir irgendwelche Excel-Dateien zur Verfügung gestellt bekommen haben, wo man gesehen hat, dass einfach 100 potenzielle Finanzierer kontaktiert wurden. Also das ist natürlich alles andere als sinnvoll. Wir sagen immer, lieber mit dem Zielfernrohr und nicht mit der Schrotflinte in den Markt, ja, weil ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber so eine Kuh durchs Dorf treiben, das ist wirklich nicht sinnvoll.
Du darfst ja alles sagen, ja, das vielleicht vorab, also von dem her alles gut. Was du vorhin auch gesagt hast und was ich sehr spannend fand, war der Satz, der Erwerber darf kein Bittsteller sein, weil wir reden jetzt ja schon so ein bisschen in dem Interview oder in dem Gespräch jetzt gerade, dass die Bank dann am Ende der heilige Gral ist, der irgendwie erreicht werden muss, um so eine Transaktion machen zu können. Jetzt sagst du aber trotzdem, man darf jetzt auch nicht als Bittsteller auftreten.
Ja.
Was heißt das konkret in der Praxis?
In beide Richtungen. Also aus Sicht des Kreditnehmers, aber natürlich auch aus Sicht der Bank sollte es nicht zu diesem Gefühl kommen. Die Haltung ist entscheidend und die verändert einfach alles. Also wenn du in den Finanzierungsprozess aus Sicht des Kreditnehmers startest und sagst, alles steht, hoffentlich gibt mir die Bank am Ende des Tages das Darlehen oder stellt das Darlehen zur Verfügung, dann ist das Projekt schon zum Scheitern verurteilt, bevor es richtig losgeht. Und das ist so unser Credo. Also natürlich wird unseren Kunden das Vertrauen der Banken nicht geschenkt. Also das muss man sich auch erarbeiten, aber es steht und fällt mit professioneller Kommunikation. einer verbindlichen Kommunikation auch aus Sicht des Kreditnehmers, also nicht nur aus Sicht der Bank, sondern auch aus Sicht des Kunden, der die Akquisitionsfinanzierung gerne aufnehmen möchte. Damit steht und fällt im Endeffekt das Thema Bittsteller. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Banken, mit denen wir kooperieren, wirklich eine extrem partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen. Also nicht nur in unsere Richtung, aber auch in Richtung unserer Kunden. Also das macht wirklich Spaß. Wichtig ist halt immer, dass man die Bank findet oder mehrere Banken findet, je nachdem wie groß der Deal ist, die sich als strategischer Partner sieht und eine gewisse langfristige Geschäftsverbindung eingehen möchte und das Geschäftsmodell versteht und nicht nur sozusagen die Akquisitionsfinanzierung finanzieren möchte, sondern wirklich einsteigt, gute Fragen stellt und auch klar suggeriert im Prozess, wir wollen den Deal finanzieren unter bestimmten Bedingungen, aber damit kann man, denke ich, im Prozess sehr, sehr gut umgehen.
Jetzt hast du gesagt, nicht mit der Schrotflinte, sondern mit dem Zielfernrohr in den Markt gehen. Unterlagen müssen gut aufbereitet sein. Ich denke, das versteht sich von selber. Also weg von Hochglanz, PowerPoint hin zum Number Crunching und zu den Details. Und die Kommunikation ist wichtig. Gibt's sonst noch so typische Stolperfallen, Fehler, die du ergänzen würdest, oder sind das so die wesentlichen Themen, wo du sagst,
also es gibt sicherlich noch einige Themen, auf die wir in einem solchen Prozess immer achten und unseren Kunden natürlich Guidance geben. Das eine ist, wir empfehlen immer, mit einem nahezu vollständigen Unterlagen- und Informationspaket in die Ansprache zu gehen. Also keine Salamitaktik. Banken haben auch viel zu tun, ja. Es gibt immer irgendwie Urlaubsthemen, Krankheitsstände und so weiter. Und je öfter du dann in dem Prozess noch eine Unterlage schickst und noch eine Unterlage schickst, das führt zu einem Endlosprozess. Und dann gibt es sicherlich nochmal einige sehr operative Themen, wie zum Beispiel im Mittelstand ist es natürlich sehr wichtig, wie committed ist eigentlich der Verkäufer? Also geht der Verkäufer nachdem er das Geld auf seinem Konto sieht, raus und nach mir die Sinnflut, oder sagt er, ich bin wirklich noch für eine Transition Period von 1 bis 2 Jahren mit dabei, übergebe die Geschäftsführung für die wichtigen Gespräche mit den Kunden und so weiter. Auf der Käuferseite ist wirklich sehr spannend, wie ist so das Branchen-Know-how des Käufers, also bei Beteiligungsgesellschaften ist das wichtig, aber nicht so wichtig, wie als wenn eine Privatperson ich sag jetzt mal, einen Maschinenbauer übernimmt, ja, dann sollte er natürlich auch schon in gewisser Weise da Knowledge haben.
Super wichtiger Punkt, glaube ich, tatsächlich, das dann auch ernsthaft übernehmen zu können, ja, dass man das auch nicht unterschätzt, so ein Vorhaben, weil das ja schon, glaube ich, mein Unternehmer sein ist das eine, aber dann auch ein bestehendes Geschäft zu übernehmen, da auch wirklich den bestehenden Mitarbeitern zu zeigen, ich habe da Ahnung davon, ich gehe da rein und ich bringe den Laden im Zweifel auch weiter. Ich glaube, das ist in der Praxis tatsächlich wichtig. Also ich glaube, das sollte man nicht zu leicht nehmen.
Ja, absolut. Und wir betreuen wirklich super häufig Finanzierungsprozesse, wo wir dann auch in die Bankansprache gehen und qua Dealgröße mit der regionalen Sparkasse oder mit der regionalen Volksbank im Austausch sind. Und wir häufig zu der Situation kommen, dass beispielsweise die Volksbank, also wir hatten jetzt neulich noch den Fall mit einer Volksbank, die gesagt hat, wir versuchen seit 20 Jahren den Fuß in die Tür bei diesem mittelständischen Betrieb, Hidden Champion in NRW, zu bekommen, und aus bestimmten Gründen hat es irgendwie nie so gepasst, der Bedarf war auch nie da, ja, das Unternehmen war immer cash rich und für eine Bank ist natürlich Kreditgeschäft auch irgendwo das A und O, und durch die Akquisitionsfinanzierung war dann erstmalig auch die Möglichkeit, da sinnvoll in eine Geschäftsverbindung einzutreten, wenngleich natürlich eine Bank nicht nur Kredit kann, da gibt es natürlich noch viele andere Themen, Konto, Zahlungsverkehr und so weiter, aber die Bank war total happy, dass sie über uns sozusagen die Möglichkeit bekommen hat, da zum einen vorzusprechen, ein Angebot abzugeben und dann auch eine Geschäftsverbindung aufzunehmen.
Jetzt höre ich da auch sehr, sehr viel, oder was heißt auch, ich höre sehr, sehr viel einfach Fokus auf Qualität raus. Und ihr nehmt euch, glaube ich, auch die Zeit für eure Kunden. Wie gesagt, ich habe es ja selber schon erleben dürfen, dass da mehr als viel Zeit investiert wird, um alle Bedürfnisse irgendwo abzudecken. Und du hattest mir auch mal gesagt, dass ihr sehr, sehr bewusst nur sehr wenige Mandate annehmt. Wahrscheinlich habt ihr deutlich mehr Anfragen, als ihr dann schlussendlich wahrscheinlich macht. woher kommt das? Ist das ein Qualitätsziel dahinter, dass ihr sagt, wenn ich jetzt irgendwie 10 Projekte mehr hätte, dann könnte ich mich einfach nicht mehr so drauf fokussieren, oder hat es noch irgendwelche anderen Gründe?
Ja, also wir wollen verfügbar sein für unsere Kunden. Also unsere Kunden müssen immer das Gefühl haben, dass wir im Prozess sind und kein stiller Leser von irgendwelchen E-Mails, sondern den Prozess wirklich aktiv steuern. Wir verstehen uns wirklich als Finanzierungsboutique. Wir sind nicht im Massengeschäft, ganz explizit nicht. Und ja, wie du schon richtigerweise sagst, also regelmäßig sind schon mehr Anfragen da, als man irgendwo abarbeiten kann. Aber zum Glück sind auch nicht alle Finanzierungsprozesse so, dass übermorgen die Finanzierung stehen muss. Manche schon. Ja, auch die begleiten wir dann, wenn es irgendwo halbwegs passt. Aber ja, absolut richtig. Also das ist so unser Anspruch an uns selbst. Wir wollen Qualitätsanbieter sein. Wir wollen, dass unsere Kunden am Ende des Tages zufrieden sind. Keiner hat was davon, dass wir 2, 3, 4 Monate in einen Prozess gehen mit dem Ergebnis, dass die Finanzierung nicht zustande kommt. Deshalb nehmen wir auch wirklich nur die Finanzierungsprozesse unter Mandatierung, wo wir fest davon überzeugt sind, dass wir eine gute Lösung auf die Beine stellen können.
Also es gibt auch vorab schon ehrliche Beratung sozusagen. Das heißt, wenn da jemand mit einer Idee ums Eck kommt, die nicht praktikabel oder nicht darstellbar ist, dann erfahren die das üblicherweise sehr, sehr schnell.
Immer, also regelmäßig fragen unsere Kunden, Mensch, wann kommt denn eigentlich mal euer Engagement Letter oder eure Mandatsvereinbarung? Also das liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, weil dass wir natürlich mit sehr vielen Bestandskunden arbeiten, mit denen wir schon 2, 3, 4 oder mehr Deals in der Vergangenheit abgeschlossen haben über die letzten Jahre. Und deshalb beraten wir sehr früh im Prozess. Wir gehen nicht nur in die Bankansprache, sondern gerade früh im Prozess geht es ja darum, Weichen zu stellen. Wie kann man das Verkäuferdarlehen strukturieren? Muss unser Kunde vielleicht nochmal in eine nächste Verhandlungsrunde mit dem Verkäufer einsteigen, um das eine oder andere zu vereinbaren? Welcher Leverage kann erreicht werden? Wie viel Mindesteigenkapital ist aus unserer Sicht notwendig? Das sind alles Themen, die wir sehr früh im Prozess adressieren und das auch gerne, bevor wir offiziell mandatiert sind.
Das heißt, in eurem Geschäftsmodell ist es ähnlich wie bei uns. Skalierung passiert, wenn dann, über neue Leute im Team. Was ist der Plan für Just Finance? Wollt ihr weiter wachsen? Wollt ihr lieber Qualitätsanbieter mit einem kleinen Team bleiben? Wie schwebt euch eure Zukunft vor?
Also wir wollen wachsen und wir müssen auch wachsen, gar keine Frage. Aus meiner Sicht ist ein Punkt ganz wichtig. Wir wollen keine Kollegen verheizen. Meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass, ich sag mal, der Werkstudent, der bei uns beginnt und während seines Bachelor- oder Masterstudiums arbeitet, danach als Analyst einsteigt oder Associate, wenn er irgendwie lieber direkt am Kunden arbeiten möchte, und sich dann stetig weiterentwickelt, also fachlich weiterentwickelt, methodisch weiterentwickelt, und dann ein langfristiger Teil des Teams ist.
Und abschließend die Frage, wenn jetzt jemand sozusagen seine Akquisitionsfinanzierung strukturieren möchte. Ich meine, mir wird schon, glaube ich, einiges dazu gesagt. Vielleicht fasst es noch mal ganz kurz zusammen. Wenn jetzt jemand anruft und eben nicht die rote Karte von dir möchte und sagt, ja, den Engagement Letter gibt's nicht, Freundchen. Was sind so die Kernaspekte, wo du sagst, da können wir zusammenarbeiten?
Nicht ganz ohne Eigenkapitalplan. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, 3 Punkte. Erstens, hatte ich gerade schon gesagt, Substanz vor Story. Also es muss die Wirtschaftlichkeit passen. Dann kann die PowerPoint auch super schön aussehen. Aber eine schöne PowerPoint ersetzt nicht die Tragfähigkeit der Finanzierung. Das ist sehr wichtig. Zweitens, idealerweise frühzeitig gute Partner und Berater einbinden. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt mich, sondern insbesondere auf der steuerlichen Seite, rechtlichen Seite, M&A-Berater, dass der Prozess einfach gut strukturiert durchläuft, weil je mehr Themen man im Vorfeld adressieren kann, desto weniger Überraschungen kommen natürlich relativ spät hinten im Prozess. Kennst du, glaube ich, auch. Und der dritte Punkt ist, immer ein Stück weit flexibel bleiben, was das Thema Earnout, Verkäuferdarlehen, insgesamt der Finanzierungsprozess angeht. Oft ist es auch so, dass sich die Finanzierungslösungen mit den Banken zusammen entwickelt, wenn wir im konkreten Austausch sind. Und ich glaube, eine gewisse Offenheit und Flexibilität ist da einfach notwendig.
Wunderbar, Markus. An der Stelle war, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Einblick für alle, die Interesse an Akquisitionsfinanzierungen haben oder vielleicht auch selber mal als Investor tätig werden wollen. Daher vielen Dank auch für die Offenheit und die Ehrlichkeit und die tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder hier mit einem anderen Thema.
Immer gerne. Vielen Dank.
So, und wenn euch auch das gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr treue Zuhörer bleibt und werdet. Und von dem her bedanke ich mich ganz herzlich auch bei euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Finance Data People.